Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, sagt zur neuen Kriminalstatistik, Zitat: Wenn immer mehr Kinder und Jugendliche Bomben bauen oder jemandem ein Messer in den Rücken stoßen, dann kann man nicht sagen, der hat keine Verantwortung dafür. Zitat Ende. Und das erweckt mal wieder den Eindruck, wer noch nicht strafmündig ist, der wird einfach von den Eltern, von der Polizei abgeholt und dann war's dann. Das war's dann. So ist das selbstverständlich nicht. Einige von denen, über die wir hier reden, landen zum Beispiel bei Marc Allroggen. Er ist leitender Oberarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Ulm und Sektionsleiter der Institutsambulanz und Forensik. Schönen guten Morgen, Herr Allroggen.
Guten Morgen.
Haben Sie in Ihrer Arbeit wirklich mit Kindern zu tun, die Bomben bauen und Menschen mit Messern angreifen?
Ja, das muss man sicherlich differenziert betrachten. Dass Kinder Bomben bauen, kommt vor. Tatsächlich hatte ich auch schon mit einem unter 14-Jährigen zu tun, der eine Bombe gebaut hat. Minderjährige, die Messerangriffe begangen haben, sind jetzt keine Rarität, aber auch nicht die Regel im Alltag. Das heißt, wir begegnen diesem Phänomen durchaus.
Was ist denn die Regel in Ihrem Alltag?
Naja, wenn wir, wissen Sie, ich bin ja Kinder- und Jugendpsychiater. Das heißt, ich habe mit vielen unterschiedlichen kinder- und jugendpsychiatrischen Störungsbildern zu tun. Das können Depressionen sein, Angststörungen, Essstörungen, alles das, was man kennt. Und dazu gehören aber auch Kinder und Jugendliche, die durch sehr impulsives bzw. aggressives Verhalten und zum Teil auch durch delinquentes Verhalten auffallen. Und das ist natürlich diese Gruppe, die uns jetzt in diesem Gespräch besonders interessiert. Und diese Frage der Delinquenz hat natürlich ein breites Feld. Wir sprechen hier von Kindern und Jugendlichen, die mal im Laden klauen. Und wir sprechen von einigen wenigen Kindern und Jugendlichen, die schwere Gewalttaten begehen. Und dazwischen gibt es noch ein breites Feld von Kindern und Jugendlichen, die sich auch mal schlägern, die auch mal in körperliche Auseinandersetzungen verwickelt sind, von denen wir aber nicht jetzt von Intensivtätern sprechen oder gefährdeten Kindern und Jugendlichen. Das heißt, wir haben ein sehr buntes Bild, was wir auch dementsprechend differenziert betrachten müssen.
Aber das heißt natürlich auch, Sie müssen immer gucken, ist das tatsächlich eine psychische Störung? Gibt es andere Gründe? Ist das ein Einzelfall gewesen oder liegt hier quasi eine Tendenz zur Delinquenz vor?
Ganz genau, das müssen wir unterscheiden. Ja, und viele Dinge bedingen sich auch gegenseitig. Delinquentes Verhalten ist per se keine psychische Erkrankung. Aber psychische Erkrankungen können mit delinquentem Verhalten einhergehen und manchmal auch ursächlich oder mitursächlich für delinquentes oder aggressives Verhalten sein. Und das ist das, was wir dann differenzieren müssen.
Haben Sie denn spontan aufgrund Ihrer Erfahrung die Statistik ist ja auf dem Tisch, eine Erklärung für diesen enormen Anstieg? Um es konkret zu sagen, bei Kindern unter 14 gab es einen Anstieg im Vergleich von dem Jahr 22 zum letzten Jahr von 12%, was die Tatverdächtigen angeht, bei den 14- bis 18-Jährigen 8,5%. Das ist ja nun schon relativ viel.
Das ist relativ viel. Es ist ja viel diskutiert worden, wie aussagekräftig so eine Hellfeld- bzw. Anzeigenstatistik ist, die zudem noch Tatverdächtige und nicht Täter erfasst. Aber diese Diskussion müssen wir, glaube ich, heute Morgen nicht nochmal führen. Was wir, glaube ich, annehmen können, ist, dass wir viele verschiedene Faktoren haben, die eine mögliche Rolle spielen können. Ich glaube, Herr Münch hat es relativ differenziert auch in verschiedenen Interviews dargestellt. Wir haben möglicherweise einige Nachholeffekte oder Folgeeffekte durch die sozialen Einschränkungen im Zusammenhang mit den Restriktionsmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie. Das spielt möglicherweise eine Rolle. Wir haben aber in den letzten Jahren auch eine schwierige soziale Situation für viele Familien gehabt. Wir haben wirtschaftlich schwierige Zeiten. Viele Familien sind an ihre Grenzen gekommen. Wir haben in vielen Bereichen von Unterstützungsangeboten einen erheblichen Fachkräftemangel. Wir haben lange Wartezeiten auf Therapieplätze. Wir haben Defizite in der Betreuung, in der Primärbildung in den Kindergärten, in den Schulen. Wir haben Defizite in der Versorgung in den Jugendämtern. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Und wir haben sicherlich auch große Schwierigkeiten, adäquat Menschen mit Fluchterfahrung gut zu integrieren. Und das sind alles Risikofaktoren, die eine Rolle spielen. Diese Risikofaktoren kennen wir seit Jahren. Ja.
Ein Sozialarbeiter hat gestern in der Tagesschau in einem Beitrag gesagt, die Akzeptanz von Gewalt als Mittel, Konflikte zu lösen, habe in seiner Umgebung unter Jugendlichen zugenommen. Machen Sie ähnliche Erfahrungen bei sich?
Ja, das hängt sicherlich zusammen. Einerseits muss man sagen, hatten wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten einen Trend von abnehmender Gewalt. Was wir aber sicherlich bemerkt haben, und das haben wahrscheinlich alle in irgendeiner Form gemerkt, ist, wir haben so eine gewisse Verrohung manchmal von der Sprache. Ja? Und das schlägt sich natürlich auch nieder in Bezug auf die Akzeptanz von körperlicher Gewalt. Das heißt, sowohl verbale Gewalt als auch körperliche Gewalt hängen eng miteinander zusammen. Ja? Das heißt, es scheint so eine gewisse Normalität oder ein Gefühl von, das könnte auch normal sein, vorzuherrschen. Und das ist dann eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir hier schauen, wie gehen wir tatsächlich insgesamt miteinander um, weil wie gesagt, verbale Gewalt letztlich auch dazu führt, dass auch körperliche Gewalt schneller akzeptiert werden kann. Das Zweite ist, was wir dabei bedenken müssen, ist, dass möglicherweise es von einigen Jugendlichen tatsächlich dann auch eine Möglichkeit ist, Stärke zu demonstrieren, Insuffizienzgefühle zu kompensieren und sich so vermeintlich eine stärkere Position zu verschaffen.
Wir müssen ein Thema noch ansprechen, wo ich schon ahne, was Sie sagen werden, aber wir müssen das klären. Es wird natürlich jetzt, so sind auch die Äußerungen des NRW-Innenministers Reul zu verstehen, es wird jetzt natürlich über eine Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters diskutiert. Es gibt Länder wie die Schweiz und Großbritannien, da ist man ab 10 strafmündig. Wir können, glaube ich, einen Teil lassen. Ich glaube, dass irgendwie ein Aufenthalt im Gefängnis einen besser resozialisiert als ein Aufenthalt bei Ihnen, das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Aber wie ist es mit der Abschreckung?
Das funktioniert nicht. Also ich weiß nicht, ob die Großbritannien bessere, in Anführungszeichen, Statistiken haben in Bezug auf Jugendkriminalität, nach meinem Kenntnisstand nicht. Ja. Die Frage ist nicht so sehr, senke ich das Strafmündigkeitsalter ab? Das kann man sogar tun. Das ist nicht die Frage. Ja. De facto müssen wir sagen, wahrscheinlich sind auch 12-Jährige, zumindest bei so schweren Straftaten, durchaus einsichtsfähig und steuerungsfähig. Das ist nicht die Frage. Die Hauptfrage ist, was machen wir da mit denen? Und das ist genau dieser Aspekt. Denn das, was diejenigen dann brauchen, ist ja kein Gefängnis. Das schreckt auch niemanden ab. Sondern was die dann brauchen, sind tatsächlich Unterstützung bei der Resozialisierung und bei der Bewältigung der Ursachen, die mit dazu beigetragen haben zu der Tat. Und das ist einfach die Frage, die in dieser ganzen Diskussion immer zu kurz kommt.
Marc Allroggen im Deutschlandfunk Kultur. Er betreut unter anderem straffällig gewordene Minderjährige am Universitätsklinikum in Ulm. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.